Because you can jail a revolutionary, but you can't jail a revolution.
Anarchistisches Radio auf Radio Orange. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Und zum Nachhören im Netz unter www.a-radio.net.
Wake up, because nothing comes to a sleeper but a dream.
Ein Wissenschaftler, dem ich dieses sagte, erzählte mir darauf bei ein paar Bieren, der Virus, den ich kürzlich erst erjagte, der benimmt sich auch nicht so wie andere Viren. Ich habe ihn unter meinem Mikroskope mit Mühe und Sorgfalt endlich isoliert und hab zu meinem Schrecken, statt Neues zu entdecken, bei diesem Virus deutlich konstatiert, er beobachtet mich ganz genau wie ich ihn. Schau ich durch, schaut er fort, schau ich fort, ist er dort und blickt wachsam zu mir hin. Er ist sehr interessant, und doch was fang ich mit ihm an? Wenn man zwischen uns keinen Unterschied merken kann.
Es ist Juli 2020 und der Coronavirus hält die Welt immer noch in Atem. Und es scheint, als wüsste Corona ganz genau, wie es uns am besten treffen kann. In einer globalisierten Welt, in der das Kapital bekanntlich sehr viel mobiler ist, als es die Menschen sein dürfen. In einer globalisierten Wirtschaft, die für die Profitmaximierung wenig Rücksicht auf Mensch, Tier und Natur nimmt. Ist es für das Virus nur allzu leicht, von Tieren auf Menschen überzuspringen und sich entlang von Wertschöpfungsketten und menschlicher Mobilität, oftmals Arbeitsmigration, auf der ganzen Welt zu verbreiten? Und wie es in Krisen in der Klassengesellschaft zu sein pflegt, trifft es diejenigen am härtesten, die am wenigsten wählerisch sein können, was ihre Lebensumstände und Lebensbedingungen betrifft. Folgerichtig haben sich neben Après-Ski, Trinklokalen und religiösen Zusammenkünften als Ansteckungs-Hotspots herauskristallisiert Massenarbeitsplätze in der Industrie. Vor allem in tierverwertenden, fleischverarbeitenden Unternehmen, die noch immer unter dem rustikalen Namen Schlachthof firmieren, kommt es immer wieder weltweit gehäuft zu Infektionen der Arbeiterinnen mit dem Coronavirus. Vor allem in Deutschland, dem Schlachthaus Europas, kommt erschwerend noch hinzu, dass ein großer Teil der Beschäftigten als migrantische Leiharbeiterinnen mit Werkverträgen nicht nur unter schwierigsten Bedingungen arbeiten müssen, sondern auch in Massenunterkünften untergebracht sind. An die Wahrung von Abstand, dem viel zitierten Social Distancing, ist dabei nicht zu denken. Der große Vorteil für die Fleischkonzerne liegt darin, für die Entlohnung und Unterkunft der Arbeiterinnen keinerlei Verantwortung zu übernehmen, sind diese doch an Subunternehmen und Sub-Subunternehmen outgesourced, die eigens dafür gegründet wurden. In Österreich hat sich ein vergleichbares System der systematischen Ausbeutung noch nicht so durchgesetzt. Aber auch hierzulande ist der größte Anteil der Beschäftigten in der Fleischindustrie oft nicht direkt angestellt, sondern wird formal über Werkverträge beschäftigt. Und auch in Österreich kennen wir die Bilder der beengten, verschimmelten Unterkünfte, beispielsweise von landwirtschaftlichen Saisonarbeiterinnen. In Deutschland kann der Kampf gegen die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie mittlerweile auf eine langjährige Tradition zurückblicken. Zuletzt sorgten Medienberichte vor etwa 10 Jahren für einen öffentlichen Aufschrei, der bis auf Lippenbekenntnisse und zahnlose Versprechungen von Politik und Industrie bisher aber wenig handfeste Ergebnisse zur Folge hatte. In letzter Zeit wird dieser Kampf aber wieder vermehrt forciert. In diesem Kontext veranstaltete das Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie Ende Mai dieses Jahres Aktionstage in Solidarität mit Arbeiterinnen in der Tierindustrie. Auftakt der vielfältigen Aktionen war ein Podiumsgespräch, Corona-bedingt als Videokonferenz abgehalten, wo Vertreterinnen verschiedener engagierter Organisationen ihre Forderungen diskutierten und auch der Frage nachgingen, ob vielleicht die weltweite Corona-Pandemie auch als Chance zur Skandalisierung und nachhaltigen Veränderung dieser Arbeitsumstände begriffen werden kann. Teilnehmerinnen dieser Diskussion waren Jessica von der Aktion gegen Arbeitsunrecht, die vor allem arbeitsrechtliche Beratung anbietet, zuletzt auch einen Aktionstag gegen Tönnies, Deutschlands größten Schlachttrieb für Schweine, organisiert hat. Der sogenannte Horrorarbeitgeber Tönnies schreibt auf seiner Website stolz von 16.500 Mitarbeiterinnen aus 87 Nationen, schreckt auch nicht davor zurück, das sich als kulturelle Vielfalt aufs PR-Konto zu verbuchen, erwähnt jedoch auch, dass es sich dabei zumeist um Werkvertragsmitarbeiterinnen handelt, für die, das wird nicht ausgesprochen, keinerlei Verantwortung für Entlohnung und Unterkunft übernommen wird. Für die Aktion gegen Arbeitsunrecht nichts anderes als eine groß angelegte Trugsmasche. Luis von der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft FAU, der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiterunion, ist ein weiterer Teilnehmer. Ebenso Guido von der ALSO, der Arbeitslosen Selbsthilfe Oldenburg, die eine vielsprachige soziale und arbeitsrechtliche Beratung für Arbeitslose, aber auch für Arbeiterinnen, viele migrantische Arbeiterinnen anbietet und sich auch an Protesten beteiligt. Mit dabei ist auch Friederike vom Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie. Aus diesem Podiumsgespräch, das auf YouTube veröffentlicht worden ist, werden in der heutigen Sendung des anarchistischen Radios einige Ausschnitte zu hören sein. Aus der Einleitung zur Podiumsdiskussion zu den Arbeitsbedingungen der Fleischindustrie vom 28. Mai 2020. Hintergrund ist die gnadenlose Ausbeutung der Arbeiterinnen in der deutschen Fleischindustrie. Mit einem Geflecht von Subunternehmen schaffen es die führenden Fleischkonzerne, einen Großteil ihrer Belegschaft über Werkverträge zu beschäftigen. Sie werben Arbeiterinnen in Ländern Ost- und Südosteuropas an, die mit Bussen und oftmals hochverschuldet nach Deutschland gefahren werden. Hier angekommen, erwartet sie ein Leben in kleinen und schimmeligen Sammelunterkünften mit Mehrbettzimmern. Ein Stundenlohn weit unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn, eine körperlich und psychisch extrem belastende Arbeit, 12-Stunden-Schichten an 6 Tagen in der Woche, kein Kündigungsschutz im Krankheitsfall und Gewaltandrohung ihrer Arbeitgeber. Diese Zustände sind bereits seit langem bekannt. Es gab bereits einige gut recherchierte Dokumentationen und andere Medienberichte. Gewerkschaften, Arbeitsrechtsinitiativen und Vertreterinnen der Kirchen machen bereits seit Jahren auf die Zustände aufmerksam und fordern ein Einschreiten der Politik. Die Vertreterinnen der Politik geben sich jedoch seit Jahren mit der sogenannten Selbstverpflichtung der Fleischindustrie zufrieden und ignorieren, dass es zu keinen nennenswerten Veränderungen kommt. Am 4. April 2020 forderten verschiedene Initiativen, darunter auch die ALSO, angesichts der Zuspitzung der Corona-Krise in einem gemeinsamen Appell sofortige Maßnahmen, um die Arbeitsmigrantinnen vor der Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Sie beinhaltete unter anderem Alternativen zu Massenunterkünften, Schutzabstände bei der Arbeit und Corona-Tests in allen Schlachthöfen. Auch dieser Appell wurde ignoriert und es kam, wie es kommen musste. Anfang Mai verbreiteten sich die Nachrichten, dass es in den Schlachthöfen von Wiesenhof, Westfleisch, Vion und Fleischmüller zu Corona-Ausbrüchen kam. Ein Aufschrei ging durch die Medien und die Politik. Zum ersten Mal beschäftigte sich das Bundeskabinett in einem ungeahnten Umfang mit der Thematik und beschloss unter anderem, Werkverträge in der Fleischindustrie ab 2021 zu verbieten. Soweit die Einleitung. Zur Einschätzung der Situation um diesen politischen Entschluss zur Einschränkung des Werkvertragsarbeitssystems zunächst Jessica von der Aktion gegen Arbeitsunrecht.
Also zunächst mal ist es ja sehr erfreulich, dass trotz des ganzen Schlechten, was der Coronavirus mit sich bringt, jetzt tatsächlich diese ganze Branche so in den Fokus geraten ist und auch die erbärmlichen Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen dort beleuchtet werden und tatsächlich jetzt auch negativ gespiegelt werden, auch in Medien, die da sonst sehr zurückhaltend sind und schmerzfrei, was schlechte Arbeitsbedingungen angeht. Allerdings ist es so, dass wir das so einschätzen, dass es eben auch dringend notwendig ist, sowas zu machen, wie jetzt auch von euch an diesem Wochenende geplant oder von uns auch gemeinsam jetzt vorangetrieben, dass wir da nämlich weiter Druck machen müssen. Es ist ganz sicher nicht damit getan, dass es eine Zusicherung eines Politikers gibt, ja, wir werden uns darum kümmern und Werk und Verträge und sogar Arbeitnehmerüberlassung in der Fleischindustrie verbieten. Denn das greift viel zu kurz. Erstens bezieht sich der Vorschlag, der jetzt beim Bundeskabinett beschlossen worden ist, nur auf Großbetriebe. Die ganzen kleinen Betriebe können weitermachen wie bisher. Natürlich wollen wir, dass es nicht nur bei der Fleischbranche bleibt, sondern dass das Verbot von Werkverträgen auch auf die Reinigungsbranche, auf den Bau ausgeweitet wird und vor allen Dingen auch die Automobilindustrie. Wir gehen mal ganz fest davon aus, dass jetzt extrem viel Lobbyarbeit gemacht werden wird, sowohl von der Fleischindustrie als auch von Discounterseite. Es gab ja auch direkt den Vorstoß der Fleischindustrie, ja, wir müssen dann auslagern ins Ausland. Dagegen muss man genauso sich wappnen wie gegen die Discounter, die ihrerseits auch, denke ich, alles versuchen werden, um zu verhindern, dass Fleisch teurer werden könnte. Wirtschaftskanzleien werden mit Sicherheit schon den Auftrag haben, zu knobeln, was es für neue Umgehungsstrategien geben könnte. Sachgrundlose Befristung wäre also das weitere, das dritte Feld, was da verboten werden müsste, weil das ein mögliches Ausweichmanöver wäre, mit dem man trotzdem versuchen könnte, die prekären Verhältnisse für die Beschäftigten aufrechtzuerhalten. Und zu guter Letzt muss man natürlich massiv aufstocken, was das Thema Kontrollen angeht. Denn was wir jetzt als Aktion gegen Arbeitsunrecht feststellen, ist ja nicht nur, dass wir glauben, dass es sich gar nicht um Werkverträge handelt, sondern um verdeckte Arbeitnehmerüberlassung. Und dass es ja außerdem ganz offensichtlich um Mietwucher geht. Eigentlich eine Sache, die ganz leicht festzustellen ist für Juristen und eigentlich umso erstaunlicher, dass Staatsanwaltschaften da alle seit Jahren zugucken und kein einziger Staatsanwalt oder Staatsanwältin auf die Idee gekommen ist, das Fass mache ich jetzt mal auf und rolle das Ganze auf. Also ich denke, da liegt noch viel Arbeit vor uns und ich würde gerne an alle appellieren, lasst uns da unbedingt weitermachen, denn was Politiker sagen, ist halt auch schnell wieder vergessen, sobald Lobbyisten Druck machen und im Rahmen der Phase, die uns nach Corona erwartet, wird es, glaube ich, sehr krass abgehen von wegen, ja, aber wegen der Wirtschaftseinbußen, die wir während des Lockdowns hatten, müssen wir jetzt auf diese und jene Regelungen zum besseren Schutz von Tieren, zum besseren Arbeitsschutz und so weiter verzichten, weil wir müssen ja unsere Gewinne wieder wettmachen. Und da sind wir alle aufgerufen, sehr, sehr aufmerksam zu sein und sehr aktiv.
Guido von der ALSO, der Arbeitslosen-Selbsthilfe Oldenburg, holt in seinem Beitrag weiter aus und thematisiert die Bedingungen, unter denen die Fleischexportnation Deutschland auf dem Rücken der migrantischen Arbeiterinnen so erfolgreich agieren kann.
Also billige Nahrungsmittel sind letztlich die Grundlage dafür, dass man Arbeiter, Arbeiterinnen hier in der Bundesrepublik und überhaupt wenig bezahlen kann und damit auf der anderen Seite die Gewinne der großen Industrie umso höher sind. Das heißt, billige und billigste Nahrungsmittel, schlechte Arbeitsbedingungen, in der Landwirtschaft, der Landarbeiter, der Industriearbeiter, in der Nahrungsmittelproduktion sind einfach eine Grundlage dafür, für ein weltweites kapitalistisches System, was eben auch ganz viel vom Export hier lebt, die Industrien. Von daher ist es schon eine ziemliche Systemfrage, die gestellt wird mit der Frage billige Nahrungsmittel und eben was dann eben verbunden ist, und mit all den Dingen, die damit verbunden sind, also Tierleid, Umweltzerstörung, vergiftetes Grundwasser und so weiter und so fort. Und ich denke, was wir ja eben auch erleben, ist, dass Ungleichgewichte in den politischen und wirtschaftlichen Systemen massiv ausgenutzt werden. Nehmen wir einfach mal nur an die Situation innerhalb der Europäischen Union, wie quasi die wirtschaftliche Not von ganz vielen Menschen, nehmen wir mal an, in Osteuropa, nicht nur Südosteuropa, treibt die Menschen wirklich in diese Industrien herein. Also es gibt keine Erwerbsperspektive für ganz viele Menschen in Estland, in Litauen, in Bulgarien, in ganz, ganz vielen Ländern und natürlich auch für ganz viele Flüchtlinge nicht. Und das heißt, solange wir diese Ungleichgewichte und diese wirtschaftliche Not, diesen Hunger der vielen Leute allein schon in Europa haben, wird es Leute geben, die sich dort in dieser Industrie zu welchen Bedingungen auch immer verkaufen müssen. Das heißt, unser Kampf muss eigentlich auch diese Bedingungen mit dem Blick haben. Also es ist ein sehr weitreichender Kampf. Und das heißt, für mich quasi von der Perspektive her, neben verschiedenen spektakulären Aktionen, ob das jetzt aus dem Bereich des Prälaten Kossen oder von Gewerkschaften oder von Initiativen oder Kampagnen sind, das muss schon zusammenwirken, aber wir müssen auch versuchen, möglichst viel mit den Arbeiterinnen und Arbeitern in diesen Industrien, aber auch insgesamt mit der Landwirtschaftsbewegung, also auch eine nachhaltige Landwirtschaft setzenden Bewegung eben auch kooperieren, weil eigentlich müssen wir das System der Ernährung wieder auf die Füße stellen, nämlich dass alle Leute, die als die Lebensgrundlagen überhaupt erwirtschaften, nämlich gute Ernährung, gute Getränke, gute Lebensmittel nachher nach der Verarbeitung, dass die auch ein gutes Leben haben können. Und das muss eigentlich der Maßstab sein und nicht umgekehrt. Billige Nahrung, damit dann quasi die Industriearbeiter, die viel zu wenig bezahlt werden, noch irgendwie satt werden. Und ich denke, unter so einer breiten Perspektive mit einem ziemlich langen Atem müssten wir die Frage der Industrie, der Tierindustrie, der Fleischindustrie betrachten.
Luis von der FAU, der Freien Arbeiterinnenunion, thematisiert den aktuell populären Begriff der systemrelevanten Berufsgruppen und streicht heraus, das Ausbeutungssystem in der Fleischindustrie ist kein Missstand, sondern genau so organisiert und genau so gewollt.
Ich bin im Grunde genommen, zumindest was diesen Kabinettsvorlage angeht, erstmal nicht so übertrieben optimistisch, weil meiner Ansicht nach ist es so, die Diskussion, die wir jetzt haben, respektive die Notwendigkeit, dass die Politik sich gedrängt fühlt, irgendwie reagieren zu müssen, hat natürlich ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir in diesem Zustand von Pandemie uns befinden und dass das Covid-19 im Grunde genommen dazu geführt hat, dass so der Schleier, der über den Ausbeutungsverhältnissen liegt, auf einmal so ein bisschen weggezogen wird und eine Umwertung im Moment stattfindet. In der Finanzkrise 2008 ist sehr viel von Systemrelevanz geredet worden. Damals waren es noch die Banken, die systemrelevant waren. Jetzt werden auf einmal ganz andere Dinge systemrelevant, nämlich die Teile sozusagen irgendwie der Gesellschaft, die Gesellschaft tatsächlich in dieser Pandemie am Laufen halten. Und das sind halt ganz häufig die Arbeiterinnen und Arbeiter in allen möglichen Industrien, die dafür sorgen, dass wir auch unter der Situation von des sogenannten Lockdowns nach wie vor, dass die Gesellschaft versorgt wird. Dazu gehört, ist ja als systemrelevant von der Regierung deklariert worden, gehört auch die Fleischindustrie. Die Fleischindustrie ist auf eine gewisse Art und Weise ja weltweit in einer ganz besonderen Situation, weil es gibt keinen industriellen Bereich, und das gilt eben nicht nur für die Bundesrepublik, sondern auch in den USA, in Spanien, inzwischen auch in den Niederlanden, wo es derart große Corona-Hotspots gibt in den Betrieben. Und zumindest irgendwie, was die Situation in der BRD in Deutschland irgendwie angeht, ja auch noch gekoppelt mit diesen in aller Regel absolut beschissenen Unterbringungsbedingungen, die dazu führen, dass jede Vorstellung von Corona-Prävention außerhalb der Arbeit für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die in der Fleischindustrie beschäftigt sind, sich ad absurdum führt. Wie gesagt, ich glaube, es ist einzig und allein irgendwie der mediale, der öffentliche Druck, der im Moment irgendwie herrscht, der die Politik zum Reagieren gezwungen hat. An diesem Druck waren sicherlich die Kollegin von der Aktion gegen Arbeitsunrecht ganz wesentlich beteiligt, die im Herbst letzten Jahres im Zusammenhang mit Tönnies halt schon mal den Finger in die Wunde gelegt haben und eine relativ breite Kampagne dazu irgendwie lostreten konnten, also da viel Vorarbeit geleistet haben. Aber es sind halt die Corona-Ausbrüche und die Berichterstattung in den großen Medien, die im Moment dazu führen, dass die Politik sich genötigt sieht, was zu tun. Ich glaube, sie tun das sehr ungern, weil diese Zustände, wie sie in der Fleischindustrie herrschen, gilt übrigens nicht nur für die Fleischindustrie, es gilt ganz ähnlich zum Beispiel auch für die Saisonarbeit auf deutschen Feldern. Also viele von euch werden sicherlich mitbekommen haben, was sich in den letzten 10 Tagen in Bornheim bei Bonn abgespielt hat, wo rumänische Landarbeiterinnen die Brocken hingeworfen haben. Im Grunde genommen irgendwie aus ganz ähnlichen Gründen wie die, über die wir auch in der Fleischindustrie im Moment sprechen. Diese Systeme existieren nicht, weil es einige schwarze Schafe gibt, die man vielleicht ein bisschen stärker kontrollieren müsste, sondern sie existieren, weil das von großen Teilen der Agrarindustrie gewünschte und organisierte Ausbeutungsmodell ist. Ein Ausbeutungsmodell, was so erfolgreich gewesen ist, dass die deutsche Schlachtindustrie sich in den letzten 20 Jahren damit also ein Alleinstellungsmerkmal erworben hat und mit ihren Methoden dazu geführt hat, dass in verschiedenen europäischen Ländern, allen voran Frankreich, Schlachthöfe zumachen mussten, weil sie einfach nicht mehr in der Lage gewesen sind, zu den Kosten zu produzieren, die hier aufgrund des Systems von Werkverträgen und all dem, was dahinter hängt. Es geht ja nicht nur um Werkverträge, es ist ja im Grunde genommen eine ganz tief gestaffelte Ausbeutungskette mit allen möglichen irregulären Arbeitsverhältnissen, die da noch hinten dran hängt. Es ist gewünschtes Modell und ich denke, man muss auf jeden Fall irgendwie dranbleiben, dass das von der gesetzgeberischen Seite, dass die gesetzgeberische Seite sich genötigt sieht, da was zu unternehmen. Ich denke aber, dass die Industrie sicherlich, also die Agrarindustrie sicherlich genug Kreativität an den Tag legen wird, ihr Ausbeutungsmodell etwas zu modifizieren, aber unter ähnlichen und einer ähnlichen Kostenstruktur am Ende des Tages weitermachen zu können, genau wie sie das davor auch schon getan hat.
Friederike vom Bündnis gegen die Tierindustrie unterstreicht in ihrem Beitrag, dass die gestellten Forderungen letztendlich auf eine grundlegende Änderung des Ernährungs- und Agrarsystems hinauslaufen müssen.
Ich denke auch, dass es sehr zweifelhaft ist, dass das, was jetzt angekündigt ist, tatsächlich real so umgesetzt wird. Das sind ja erstmal nur im Zuge der medialen Thematisierung, die natürlich sehr erfreulich ist, aber im Zuge dessen so Absichtserklärungen. Da wird jetzt die volle Macht der Lobby drauf losgehen und dann werden wir sehen, was davon übrig bleibt. Und da, ja, denke ich natürlich auch, es ist wichtig, entsprechend einen Gegendruck irgendwie aufzubauen. Und ich sehe auch, dass selbst wenn davon einiges quasi gesetzlich festgeschrieben wird, dass da wahrscheinlich auch eine Menge Umgehungsmöglichkeiten immer noch da sein werden. Außer es ändert sich quasi so der ganze politische Umgang mit der Fleischindustrie. Es wurde ja auch schon gesagt, es ist nicht ein Einzelfall, dass jetzt in dem Bereich an den Schlachthöfen oder bei den Arbeitsbedingungen das nicht so genau genommen wird mit den Vorschriften und mit irgendwie Rechten von Menschen, aber auch Tieren zum Beispiel. Sondern man kennt das jetzt zum Beispiel auch aus der Umsetzung des Tierschutzgesetzes, dass das einfach total normal und auch geduldet ist, dass sich da viele nicht dran halten, weil auch bei einer konsequenten Umsetzung das Geschäftsmodell eigentlich gar nicht funktionieren würde. Und deswegen denke ich auch, wenn das Ganze ernst gemeint wäre, was jetzt so angekündigt ist, und dann ist es eigentlich gar nicht so abwegig, dass die Industrie abwandern würde. Also das, weil ja das ganze Geschäftsmodell eigentlich nur so funktioniert. Also ich denke auch, dass die, also einmal mit den Werkverträgen, aber auch so allgemein, da so viel Ausbeutung in der Tierindustrie insgesamt, aber natürlich auch im Ernährungssystem insgesamt steckt, dass man das auch mit solchen doch recht begrenzten Maßnahmen nicht korrigieren kann. Also ja, noch viele Aspekte, die auch schon mit angedeutet wurden. Also wo kommen überhaupt zum Beispiel die Futtermittel her, die ja nötig sind, damit man so viele Tiere überhaupt produzieren kann. Dafür werden auch Menschenrechte missachtet. Landgrabbing findet statt, Regenwaldabholzung und Leute werden durch Pestizide geschädigt und so weiter. Klimakrise, noch ein weiteres Riesenthema. Aber ich glaube auch so die Ausbeutung der ArbeiterInnen in den Schlachthöfen ist auch total eng verschränkt mit der Ausbeutung der Tiere da. Also es wird ja immer wieder berichtet von so einem Klima der Gewalt, was da so insgesamt herrscht. Und einfach dieses Erfordernis, ne, was sich jetzt auch nicht ändern kann, solange man Schlachthöfe hat, die es darauf anlegen, möglichst viele Tiere in möglichst kurzer Zeit zu töten. Das geht eigentlich gar nicht anders, als dass da Leute ja unter sehr hohem Druck arbeiten, unter sehr hohen Gesundheitsrisiken auch und auch unter sehr hohen psychischen Belastungen. Ja? Also die müssen die Tiere, also die müssen Gewalt anwenden, sonst funktioniert das gar nicht. Sie müssen die Tiere da reintreiben, immer wieder versagen auch Betäubung, damit müssen sie irgendwie umgehen. Und das ganze Fließband da am Laufen zu halten, erfordert eine Unterdrückung eigentlich von Tieren und Menschen. Und deswegen denke ich auch, also dieses ganze System müsste sich, damit es irgendwie, damit Gerechtigkeit herrscht, müsste sich so grundlegend ändern, dass es mit solchen Reformen nicht zu machen wäre, obwohl das natürlich ein Riesen, also schon eine große Änderung bedeuten würde. Und dass man deswegen viel mehr auch über die grundlegenden Änderungen reden müsste, die nötig sind. Also ein Abbau oder aus unserer Sicht eine Abschaffung der Tierindustrie und eine grundlegende Agrar- und Ernährungswende. Also tatsächlich auch über die Anzahl der produzierten Tierprodukte, also die Menge zu reden. Denn sonst, genau, wenn man es hier deutlich verbessern würde, eben im Sinne von die Arbeitsbedingungen tatsächlich fair zu machen, dann kann man, denke ich, gar nicht mehr auf diese Weise so viel produzieren und wettbewerbsfähig sein. Und dann ist es eine reale Gefahr sozusagen, dass die Fleischindustrie abwandert und aber trotzdem noch genauso konsumiert wird. Und deswegen muss man eigentlich, wenn man das ernst meint, diese Maßnahmen, müsste man die verbinden mit einer großen Anstrengung für eine gerechte Agrar- und Ernährungswende. Also dass man tatsächlich jetzt guckt, wie kann man auch die Ernährung so umgestalten, dass es irgendwie Leute das gut finden und es sozial gerecht ist und so weiter. Und wie kann man die Produktion gerade auch in den von der Tierindustrie dominierten Regionen umgestalten, wie kann man alternative ökologische Pflanzenbaubetriebe fördern. Und das müsste sozusagen so ein Gesamtpaket sein. Und solange es das nicht ist, ist eben auch nicht, also nicht so richtig davon auszugehen, dass das ernst gemeint ist, diese Ankündigung. Ja, und um so eine grundlegende Änderung zu erreichen, denke ich auch, ja, es braucht einen langen Atem. Und gleichzeitig haben wir diese krasse Dringlichkeit wegen Klimakrise vor allem, aber vielleicht auch eine gewisse Chance jetzt zu Corona-Zeiten, dass das so ein Thema ist und dass es jetzt vielleicht auch größere Änderungen mehr diskutiert werden als lange vorher.
Wie schwierig der Kampf gegen die Ausbeutung tatsächlich ist, wie viel Zwang in dem dahinterliegenden gesellschaftlichen System steckt, betont erneut Guido von der ALSO.
Ja, ich denke, das eine ist, ich sag mal, der gute Wille und die Aufklärung. Da sind wir sicherlich alle ziemlich schnell beieinander. Der andere Punkt ist, sind aber letztlich die Zwänge, die im System stecken. Also wenn ich zum Beispiel im Moment erlebe, wie besonders schwer es im Moment Menschen gemacht werden, die in der Tierindustrie oder in den Schlachthöfen gefeuert werden, überhaupt an Arbeitslosengeld 1 ranzukommen, was wegen der Erschwernisse für Bürger ohne deutschen Pass sonst auch schon nicht leicht ist, dann kann ich erstmal nur sehen, es gibt eben Tausende, Hunderttausende, Millionen Menschen, die in Deutschland arbeiten und sehr weitgehend rechtlos gestellt sind. Und das, was wir alles immer kritisieren, Werkverträge, Leiharbeit, ewig lange Probezeiten, keine Einarbeitung, kein Arbeitsschutz und so weiter, keine Interessenvertretung. Das sind eben alles Teile, die Menschen in der Abhängigkeit halten, reinzwingen in diese Betriebe. Weil nachdem, wie ich viele Menschen erlebe, die dort arbeiten müssen, ist es nicht deren Vergnügen, dort zu arbeiten, sondern es ist der Markt, der diese Menschen nachfragt und der sich auch massiv da reindrängt. Und wenn ich erlebe, dass Leute sagen, okay, jetzt habe ich mich in den letzten Jahren durch die Sprachkurse gekämpft, ich hätte jetzt sogar die Zulassung zum C1-Kurs, was Hochschulzugangsberechtigung ist, bekommen und jetzt das Jobcenter schickt mich jetzt wieder an die Zerlegebank im Schlachthof und wenn ich das nicht mache, streichen Sie mir das Geld. Und das heißt, es wirken ganz viele gesellschaftliche Institutionen und Kräfte mit, die Menschen dann auch in diese Arbeit reinzuzwingen.
Anders als die Menschen kennt das Kapital kaum Grenzen, wie Luis von der FAU am konkreten Beispiel eines Schlachtbetriebs beschreibt.
In Spanien, in Binefar, einem kleinen Ort in der Provinz Aragon, ist in den letzten 18 Monaten in Windeseile der größte europäische Schlachthof für Schweine hochgezogen worden, mit einer geplanten Jahreskapazität von 33 Millionen Schweinen. Davon sollen zwischen 40% und 50% nach China exportiert werden. Die Geschichte dahinter ist ganz interessant, weil dieser Schlachthof gehört einer italienischen Familie aus dem Piemont, der Familie Fini. Diese Familie hat in den letzten 8 Jahren insgesamt 6 Anläufe gemacht, um in der Bundesrepublik diese riesen Tiertötungs- und Zerlegemaschine zu installieren, ist aber regelmäßig damit abgeblitzt, weil es vor Ort extreme Einwände irgendwie der Bevölkerung dagegen gab, weil man sich natürlich irgendwie unter anderem ausrechnen kann, industrieller industrielle Tiertötungsmaschine irgendwie diesen Ausmaßes setzt natürlich voraus, dass es irgendwie hunderte von Lkw-Transporten am Tag gibt. Es setzt irgendwie voraus, dass es überhaupt genug Schweine gibt, die man irgendwie zum Töten irgendwie dahin transportieren könnte. Es war natürlich irgendwie im letzten Jahr auch immer schon die Diskussion um die Arbeitsbedingungen. Punktum, es war letztendlich so, dass die Ansiedlung in der BRD nicht geklappt hat. Daraufhin hat diese Familie dann versucht, erst in Polen eine entsprechende Anlage hochzuziehen. Die haben da auch Schlachthöfe gekauft, allerdings nicht für die Kapazität. Dann sind sie nach Ungarn gegangen, haben das in Ungarn versucht. Sowohl in Polen als auch in Ungarn ist es damit geendet, dass der Firmenpatriarch wegen Steuerhinterziehung in Knast saß und sich nur durch Zahlungen von Kaution in Millionenhöhe freikaufen konnte. Und letztendlich haben sie das Ding dann in Spanien hochgezogen mit reichlich Fördergeldern der aragonesischen Regionalregierung. Das ist irgendwie eine Regionalregierung aus PSOE, Podemos und ich glaube auch Izquierda Unida, die halt probern, sowas da irgendwie angesiedelt zu haben, weil denen wurden insgesamt ungefähr 2000 Arbeitsplätze versprochen, die dadurch geschaffen werden sollen, was natürlich irgendwie bis heute nicht passiert ist. Das heißt, man muss einfach sehen, irgendwie, dass also in der Größenordnung, um die es da geht, ist das Agrarkapital natürlich irgendwie sehr variabel und sucht sich halt irgendwie die Standorte aus, wo sie den geringsten Widerstand erwarten und die meisten Subventionen in den Hintern geschoben kommen.
Heißt natürlich aber gleichzeitig, dass je mehr Orte es gibt, wo sie eben Widerstand bekommen, desto schwerer haben sie es. Also ne, ich fand das jetzt schon, zuerst ist es mal entmutigend, weil man denkt, sie haben es jetzt trotzdem geschafft, einen Schlachthof zu bauen, aber dass sie jetzt von Land zu Land und überall, also ich meine, es hat schon ein paar Jahre dann verbraucht und hoffentlich auch Geld. Und ja.
So reagiert Friederike vom Bündnis gegen die Tierindustrie auf dieses Beispiel. Und sie führt weiter aus zur Frage, wie für Sie als Vertreterin der Tierrechts- und Klimabewegung Bündnisarbeit unter diesen Umständen aussehen könnte.
Ja, also ich bin natürlich im Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie, gerade weil ich das sehr wichtig und richtig finde, bewegungsübergreifende Bündnisse zu machen. Das Bündnis selber ist ja auch so ein Versuch, also da sind eben Leute schon aus unterschiedlichen Hintergründen dabei und ich glaube, das ist total nützlich, gerade bei diesem Thema Tierindustrie, wo so viele schlimme Dimensionen drinstecken, da eben verschiedene Bewegungen zusammenzubringen und das so als Querschnittsthema zu behandeln, auch über mögliche Unterschiede in den Positionen hinweg, das gemeinsame Ziel eben, den Rückbau bis hin zur Abschaffung der Tierindustrie zu verfolgen. Und dazu gehört dann genau so eine kontinuierliche Organisierung, wie wir das jetzt ja machen, aber auch so punktuelle Aktionstage, wie sie jetzt sind, aber auch so ein Austausch. Also wir versuchen da auch mit vielen Gruppen immer im Gespräch zu sein und uns zu beteiligen an so bewegungsübergreifenden Prozessen. Und ich fände das auch interessant, da vielleicht die Wahrnehmung von anderen zu hören. Aber gut, das war schon die Frage insgesamt, ne? Was seht ihr für Möglichkeiten und vor allem auch, was seht ihr für Möglichkeiten so mit der Tierrechts- und Klimabewegung? Und gerade so die Tierrechts- und Befreiungsbewegung hat, finde ich, auch sonst oft noch so ein bisschen so einen Sonderstatus. Also einmal gibt es vielleicht Vorbehalte in beide Richtungen teilweise. Also dass Und ein Aspekt davon ist, also oder ein Vorbehalt, der ist, glaube ich, auch tatsächlich ein Problem in der, vielleicht nicht der Tierrechtsbewegung, aber in der veganen Bewegung, nämlich, dass das ganze Thema Tierhaltung, wenn es im Hinblick auf die Tiere thematisiert wird, dann sehr schnell in so eine bloße Konsumfokussierung rutscht. Ja, so was esse ich, was isst du, was bist du schon vegan oder nicht? Und obwohl ich das auch ein wichtiges Thema finde, versteckt das halt leicht diese strukturellen Ursachen der Problematik und die institutionellen Ursachen. Und es geht dann eben sehr schnell so um das individuelle richtige Verhalten und nicht mehr um politische Fragen und auch nicht mehr um politischen Aktivismus. Und ich glaube, da ist viel zu tun, so innerhalb der veganen Tierrechtsszene, sozusagen Leute mehr vom Fokus auf den eigenen Konsum auch hin zum Aktivismus zu bringen. So, ich denke, das wäre ein Schritt. Und auch umgekehrt würde das, glaube ich, helfen im Hinblick auf Zusammenarbeit mit anderen Bewegungen, weil dann, ne, da ist, glaube ich, auch so eine gewisse Vorbehalte dann von der Seite, dass es den Veganern dann immer nur um das, die Ernährung geht und nicht so um andere Probleme vielleicht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass da mehr Zusammenarbeit möglich ist, auch weil ich gleichzeitig ein großes Potenzial da sehe. Also es gibt immer mehr Leute, die sich auch im Hinblick auf den Umgang mit Tieren Gedanken machen und das schlimm finden und dagegen was machen wollen. Die tierrechtliche Veganbewegung hat auch eigentlich eine schöne aktivistische Geschichte quasi. Es ist auch viel Potenzial und ich glaube, wenn man da mehr bündeln würde, könnte man da viel mehr erreichen. Gerade wenn man eben einsieht, wie wir jetzt eben schon öfter gesagt haben, dass es so einen grundlegenden Wandel braucht, also des Agrar- und Ernährungssystems. Aber ich meine, letztlich müssen wir auch so die Kapitalismusfrage wohl stellen und dann gucken, wie können wir uns noch breiter verbinden und Kräfte zusammenführen, um solche grundlegenden Systemänderungen herbeiführen zu können.
Luis von der FAU streicht die Notwendigkeit eines gemeinsamen Kampfes mit den Arbeiterinnen hervor.
Also was mir persönlich, was ich halt sehr, sehr positiv finde, ist, dass im Rahmen der Aktionstage tatsächlich auch mal irgendwie die Arbeiterinnen in der Tierindustrie in den Fokus gestellt werden. Das ist halt was ich selbst im Zusammenhang mit der Tierrechtsbewegung eher selten irgendwie ansonsten erlebe. Da ist der Fokus dann halt irgendwie schon ein bisschen anderer. Da finde ich irgendwie gut. Ich hoffe mal, das macht tatsächlich halt auch eine quasi noch mal eine Tür auf, um so einen Widerstand gegen die Tierindustrie breiter zu machen. Ich glaube, letztendlich wird es halt auch gar nicht gehen, ohne dass die Arbeiterinnen, die in dem Bereich arbeiten, in irgendeiner Art und Weise sich beteiligen beziehungsweise irgendwie von sich aus was machen, weil die sind natürlich die letztendlich den Schlüssel in der Hand haben, weil die stecken in den Tierfabriken und nur die haben halt irgendwie die Möglichkeit, die letztendlich zum Stoppen zu bekommen. Da glaube ich, wäre es halt irgendwie unser aller Aufgabe, dafür zu sorgen, dass einfach dass die Informationslage irgendwie besser ist, dass man mit den Arbeiterinnen versucht, in den hauptsächlich ländlichen Gebieten ins Gespräch zu kommen, die Isolation aufzubrechen, Informationen zu streuen, Widerständigkeit, die unter Umständen da ist, zu unterstützen und zu befördern. Ich glaube, nur so, oder wenn ich sage, nur so wird es gehen, aber das ist letztendlich unter Umständen fast wichtiger, als an den rechtlichen Rahmenbedingungen was zu ändern, die halt am Ende des Tages trotz allem wieder relativ einfach umgangen werden können.
Von den Teilnehmerinnen an dieser Podiumsdiskussion am meisten Kontakt mit migrantischen Arbeiterinnen hat die ALSO, deren Vertreter Guido im Folgenden von seinen Erfahrungen erzählt.
Wir bieten ja eine allgemeine offene Beratung rund um sozial- und arbeitsrechtliche Fragen an, die eben auch mehrsprachig ist. Also was weiß ich was. Neben Englisch, Deutsch, Französisch eben auch Russisch, Litauisch, Rumänisch, Arabisch und Farsi. Und Ich denke, es sind ja schon ganz viele richtige Punkte angesprochen worden. Also Stichwort Isolation aufbrechen, Stichwort Menschen informieren, was ihre Rechte sind. Aber das ist ja nicht einfach nur, ich sag mal, Pillepalle, sondern es ist eigentlich die Frage, dass Menschen sehen, dass sie eben nicht nur, wenn sie hierher kommen, dankbar sein brauchen. Viele sind eben ganz einfach dankbar, sondern dass sie auch Rechte haben, dass es auch Möglichkeiten gibt der Gegenmacht. Und wenn in einem Ausstallungsbetrieb, also die fangen Hühner und packen die in die Transportkisten, wo wir ziemlich viel mit Arbeiterinnen und Arbeitern zu tun haben, wenn da dann der Chef schon immer sagt, wenn euch das nicht passt und so, wenn ihr andere Informationen wollt, dann geht auch zur ALSO, dann ist das für uns schon ein Erfolg. So. Einfach weil es ein Symbol dafür ist, dass Druck wirkt und dass Arbeiter, Arbeiterinnen eben plötzlich sehen, okay, sie haben auch Alternativen, alleine zum Thema Information, zum Thema Handlungsmöglichkeiten. Und das ist sicherlich ein Punkt, den man überhaupt nicht unterschätzen darf und wo dann, ja, nicht ganz überraschenderweise, aber ein Anknüpfungspunkt vieler, vieler Menschen, die neu hierher kommen, eine ganz simple Frage ist, nämlich, wie stelle ich den Antrag auf Kindergeld? Nicht, weil die Leute abzocken wollen, sondern weil das ein allgemeines Recht ist. Jeder Arbeiter, Arbeiterin, der Kinder hat, egal wo sie leben, innerhalb Europas, also innerhalb der Europäischen Union, dieser EWR-Staaten, Schweiz und so, hat das Recht, im Rahmen der Gleichbehandlung Kindergeld zu kriegen. Aber es ist eben so, dass es inzwischen unheimlich schwierig ist, dieses Kindergeld zu bekommen, nicht weil es gesetzlich ausgeschlossen ist, sondern weil die Verwaltung so viele Hürden in den Weg gelegt hat inzwischen. Und inzwischen werden diese Arbeiter, Arbeiterinnen eben auch wirklich abgezockt beim Anträge stellen auf Kindergeld. Also für jedes Kind ist die normale Rate, wird 150 Euro von jedem Menschen verlangt, der Arbeitern hilft, die Kindergeldanträge zu formulieren. Das heißt, ein Anknüpfungspunkt ist eben, ja, zum Beispiel zu helfen bei Kindergeldanträgen. Klingt vielleicht ein bisschen banal, aber man kann mit niemandem reden, mit dem, den man noch nicht getroffen hat. So einfach ist es.
Friederike vom Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie richtet eine Frage an die anderen Diskussionsteilnehmerinnen. Was können denn konkrete Forderungen sein?
Also ich hätte eigentlich eher noch eine Frage an die anderen. Mich würde das interessieren, was, wenn wir nochmal an den, ne, wir haben ja mehrere gesagt, es muss sich ganz viel ändern, es muss sich ganz viel grundlegend ändern. Was da so eure konkreten Forderungen wären. Also wenn man sagt, das ist, was jetzt so von der Politik angekündigt wird, ist nicht genug. Wir haben ja da als Bündnis ziemlich starke Forderungen, sage ich mal. Also wir wollen zum Beispiel, dass die großen Fleischkonzerne enteignet werden und wollen sozusagen da tatsächlich einen Wandel der Organisations- und Produktionsweise in der Landwirtschaft und Ernährungsindustrie, die letztlich nicht mehr am Profit orientiert ist. Also ja, also natürlich sehr optimistisch zu denken, dass das vielleicht auch erreicht werden könnte, aber gleichzeitig sehen wir ja, dass da halt eine Wurzel des Problems liegt, dass es im Moment so viel Ausbeutung passiert zugunsten von Einzelnen.
Darauf antworten erst Jessica von der Aktion gegen Arbeitsunrecht und dann Guido von der Arbeitslosen-Selbsthilfe Oldenburg, der bei dieser Frage auch eine gesamteuropäische Perspektive betont.
Ja, also finde ich eine völlig richtige und gute Forderung. Man müsste das im Grunde genauso wie die profitorientierte Gesundheits- bzw. Krankenhaus- und Reha-Landschaft sehen. Das sind eigentlich Bereiche der Daseinsvorsorge und die sollten einfach nicht von Privaten betrieben werden. Ich bin da ganz und gar bei dir. Ansonsten, was die konkreten Forderungen angeht, die wir stellen, also auf unserer Seite ist es halt Abschaffung von Werkverträgen, Leiharbeit und sachgrundlosen Befristungen, viel, viel mehr Sanktionen, die da nur möglich sind, wenn auch entsprechend kontrolliert und verfolgt wird. Also ein kollektives Klagerecht, habe ich eben schon gesagt, so ein Verbandsklagerecht, das Anzeigen schneller auch von Gruppen, von anderen Gruppen als Gewerkschaften auch gestellt werden können. Einschränkungen Export-Import hatten wir auch 2019 schon auf unserem Flyer mit drauf.
Also wir sind ja bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft mit dabei und die wiederum bei dem ganzen weltweiten und europäischen Netzwerk von Via Campesina, die letztlich ja dieses Thema Ernährungssouveränität, ich sag mal, als eine Überschrift hat, wo die Perspektive eben auch schon mit formuliert wird. Und aber da diese Aspekte sind ja gerade von anderen Leuten auch, also zum Beispiel von Jessica für das Gesundheitswesen auch formuliert worden, also Profit hat da dort nichts zu suchen. Bei allem, was quasi für die Grundbedürfnisse von Menschen an Ernährung, Kleidung, Bildung, Kultur, Wohlfühlen nötig ist. Ein anderer ganz praktischer Punkt wäre, wenn man uns jetzt anguckt, wie Menschen wegen Armut, wirtschaftlicher Not in diese Industrien reingezwungen werden, wäre für uns ein einheitliches europäisches Grundeinkommen, was einfach jedem Menschen quasi den Druck nimmt, sich unter diesen Verhältnissen für diese Industrie zu verkaufen. Und es ist zwar klar, ich sag mal, wenn das Hartz IV nicht unbedingt das ist, was hier Jubelschreie auslöst, aber wenn man gehört hat, dass im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, als in Italien eine Grundsicherung von der damaligen Regierung eingeführt wurde und deswegen auch schon gerade viele junge Leute zurückgegangen sind, die bisher hier als Migranten tätig waren, einfach weil sie nicht mehr die Notwendigkeit hatten, dann wäre das ein Moment der Umverteilung, den Leuten den Druck nehmen, ein Moment von Freiheit, dazu entscheiden, was will ich tun, wie will ich mich entwickeln, wie will ich arbeiten und leben, und dass wir eben wirklich also auch in diese Richtung denken sollten. Und ich denke mal, das, was Jessica schon gesagt hat, es gibt rechtliche Regelungen auf ganz, ganz vielen Bereichen, die wir uns sofort auch wünschen würden. Aber zurück zu dem Punkt Ernährungssouveränität. Natürlich bräuchten wir wieder eine Landwirtschaft, eine solidarische regionale Landwirtschaft, beispielsweise quer durch Europa oder eben auch weltweit, wo es Vertreibung vom Land und Aneignung des Landes durch die große Agrarindustrie eben nicht mehr gibt. Es macht einfach total viel Sinn, vor Ort direkten Kontakte zu haben und zu versuchen, handlungsfähig zu werden, um solche Unterkünfte zu schließen, bessere zu bekommen, Betriebe dicht zu machen oder mehr Lohn durchzudrücken, aber andererseits eben auch, ähnlich wie das die Klimabewegung will, eine ganz andere Landwirtschaft, und zwar für alle weltweit, und zwar am besten sofort, ist klar.
Das Schlusswort zu unserem Zusammenschnitt des Podiumsgesprächs geht nochmal an Louis von der FAU.
Kommen nochmal kurz irgendwie zum Abschluss mit einem Beispiel, auch wieder Spanien. Es geht nochmal um diesen Fini-Schlachthof in Benifar in Aragon. Da hat es vor einigen Wochen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf Initiative der Betriebsgruppe der spanischen CNT, unsere spanische Schwestergewerkschaft, quasi einen Aufruf und ein großes irgendwie gesellschaftliches Bündnis in der Region um den Schlachthof gegeben, wo zum einen gefordert worden ist, dass diese Bude, in der es auch schon Corona-Fälle gab, in der munter weiter produziert worden ist, zumindest für die Zeit der Pandemie dicht gemacht wird. Zwar sowohl zum Schutz der Arbeiterinnen, die da arbeiten müssen, als auch zum Schutz der Menschen, die rund um dieses Ding rum wohnen und sich irgendwie halt auch des Risikos aussetzen, sich darüber eine Covid-19-Infektion zu holen. Also an diesem Aufruf, den es da gibt, an diesem Bündnis, beteiligen sich inzwischen mehr als 100 Gruppen, Institutionen, Vereine aus der Region. Und ich denke mal, das ist irgendwie ein prima Beispiel irgendwie dafür, wie man quasi ein breites gesellschaftliches Bündnis gegen die Tierindustrie organisieren kann. Und das wünsche ich irgendwie uns, euch, uns allen irgendwie für die Aktionstage auch. Und mich würde es auch persönlich freuen, wenn das im Anschluss an die Aktionstage weitergehen würde.
Soweit unser kurzer Ausschnitt in der heutigen Sendung des Anarchistischen Radios. Die gesamte sehr hörenswerte Podiumsdiskussion in voller Länge von 2 Stunden ist auf YouTube gepostet. Der Link dazu findet sich in der Sendungsbeschreibung auf a-radio.net, wo diese Sendung, wie auch viele weitere Sendungen des Anarchistischen Radios, zum Anhören und Downloaden bereitsteht. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I-